Der Markus hat schon gesagt in der Einleitung, wir starten heute mit einer neuen Mini-Gottesdienst-Serie. Drei Gottesdienste, wo wir uns Gedanken machen über die drei wichtigsten Charaktereigenschaften von einem Nachfolger von Jesus. Und ich muss zuerst ein paar Sachen dazu sagen. Es gibt sicher andere Charaktereigenschaften, die man genauso gut hätte können wie die drei, die wir jetzt genommen haben. Aber wir sind die drei und uns sind die drei, wie die wichtigsten, die wir gefunden haben. Das ist das Zentrale, das Elementarste, das Wichtigste. Und Auslöser für die Serie war eine Diskussion, die wir im Bund FEG vor ein paar Jahren hatten, wo die Theologische Kommission ein neues Papier geschrieben hat zum Thema «Mit Freuden Pastor sein». Wo wir natürlich gewusst haben, dass das Papier geschrieben wird. Ich als Pastor war natürlich mega gespannt auf das Papier. Was kommt echt da raus? Das war eigentlich dazu gedacht, dass man die Hauptaufgabe von einem Pastor nochmal darlegt und aus dem Papier raus auch erklärt, wo sind die Gabenschwerpunkte von einem Pastor, was sind die wichtigsten Fähigkeiten von einem Pastor. Und wir haben dann das Papier zugestellt bekommen als Pastoren und sind eingeladen gewesen, an einer Pastorenkonferenz das Paper zu diskutieren und zu bewerten. Und das ist sehr heiß diskutiert worden, das Papier. Weil da ist 50 Seiten. 50 Seiten. Also 50 Seiten, was sollte ein Pastor können, was sollte ein Pastor müssen, was sollte er mitbringen? Und die Frage ist natürlich, nur schon von dem her ist das schon diskutiert worden, braucht es ein 50-seitiges Anforderungsprofil und hilft das jungen Menschen im Pastorenberuf zu finden? Ja, nun, also, ich weiß es nicht. Ich muss sagen, vieles von dem, was in dem Paper steht, ist natürlich absolut richtig und auch wichtig und auch gut. Also, dass ein Pastor ein einigermaßen guter Kommunikator sein sollte, da versteht sich schon von seinem Beruf her. Ich denke, jemand, der sich schwer tut, mit sich auszudrücken, der ist wahrscheinlich am falschen Ort, wenn er Pastor werden will. Auch, dass sich die grundsätzlichen Anforderungen an einen Pastor genauso verändert haben, wie die Gesellschaft grundsätzlich in den letzten 50 Jahren. Ich glaube, das ist auch klar. Da haben sich Sachen verändert. Damit eben auch die Anforderungen vielleicht ein bisschen verschoben. Das leuchtet alles ein. Aber, und jetzt kommt mein grosses Aber. Ich habe wie in den ganzen 50 Seiten drei Sachen vermisst, die nie gestanden sind. Das ist nie zum Ausdruck gekommen. Wo ich eben glaube, das sind ganz entscheidende Kernkompetenzen von einem Pastor. Aber eben nicht nur von einem Pastor, sondern ich habe dann wie weiterdenkt, den Eindruck gehabt, ja, das betrifft ja nicht nur mich als Pastor, das betrifft mich ganz grundsätzlich als Christ. Und das betrifft eigentlich jeden, der mit Jesus unterwegs ist. Drei Sachen, wo ich glaube, dass für die Glaubwürdigkeit vom Evangelium für unseren Dienst als Christen in dieser Welt ganz, ganz wichtig sind. Und ich glaube auch, dass die eigene geistliche Entwicklung nur dann gesund verläuft, wenn diese drei Eigenschaften im Leben eines Christen da sind. Und jetzt, wenn ihr sicher wissen, welche sind die drei Eigenschaften, he? Ich sage euch die. Ich glaube, dass man an einem Christen erstens abspüren sollte, dass er Jesus lieb hat. Dass man am zweiten abspüren sollte, dass er Menschen lieb hat. Und drittens, dass er demütig ist. Jesus lieb haben, Menschen lieb haben und demütig sein. Und vielleicht sagt er jetzt, oh je, das sind jetzt auch nicht gerade weltbewegende Punkte. Ja, stimmt. Das ist nicht das Rad neu erfunden, das ist mir schon klar. Aber schaut, wenn ich auf die letzten fast 20 Jahre jetzt von meinem Dienst zurückschaue und mir die Leute vor Augen führe, die entweder im Dienst als Pastor gescheitert sind oder aber wo als Christen irgendwo Schiffbruch erlitten haben, dann ist in ganz vielen Fällen ein von diesen Bereichen der, wo knarzt hat. Entweder hat sie in der Beziehung zu Jesus knarzt oder aber es hat mit Menschen nicht funktioniert oder aber es sind Leute, die wirklich über ihren eigenen Stolz gestolpert sind, weil sie ihnen irgendwo an Demut gefehlt hat. Und darum möchte ich mit euch heute starten, mit dieser Serie über die drei wichtigsten Eigenschaften eines Christen. Und wir starten mit dem ersten Punkt, dass man an einem Christen abspüren sollte, dass er Jesus lieb hat. Wir sollten uns abspüren, dass wir als Christen Menschen sind, die Jesus lieb haben. Und zwar wegen dem, was er für uns da hat. Als Christen kommen wir alle von Golgatha her. Und so unterschiedlich, wie wir sind, als Persönlichkeiten, als Individuen, am Anfang von uns allen, am Anfang von unserem Lebensweg mit Jesus steht immer das Gleiche. Steht immer Golgatha. Wir kommen alle von Golgatha her. So unterschiedlich unsere Herkunft, unsere Sozialisation, unseren Werdegang, unsere Ausbildung, unsere Gaben, unsere Persönlichkeiten sind. Das ist das, was uns verbindet. Das ist das, was uns eint. Golgatha. Der Moment, wo mir verstanden hat, es gibt einen Gott, der für mich sein Leben gegeben hat, damit ich frei werden kann von meiner Sünde und von meiner Schuld. Damit ich offen vor Gott kann stehen und frei kann sein. Der Paulus sagt im Römerbrief, im 3. Kapitel, Kapitel 3, Vers 23, ihr kennt die Verse, aber ich lese euch gleich vor. Der Paulus sagt, es ist kein Unterschied, darin sind sich alle Menschen gleich. Alle haben gesündigt und können die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen, aber sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Golgatha markiert den entscheidenden Wendepunkt im Leben eines Menschen. Und der Wendepunkt, der ist ja oft relativ dramatisch. Das Bewusstsein, da gibt es einen Gott und der Gott liebt mich, da gibt es einen Jesus, dem bin ich so viel wert, dass er bereit ist, für mich zu sterben, für mich in den Tod zu gehen, Karfreitag auf sich zu nehmen, für mich. Das Bewusstsein, das berührt einem tief. Und das löst vor allem eins in einem aus. Wenn man so eine Liebe erlebt, in dem Moment, wo man das erste Mal begreift, wo man das erste Mal versteht, denkt man, ich kann nicht anders als den Gott zurücklieben. Ich kann nicht anders als den Gott zurücklieben. Und ihm wie etwas zurückgeben von dem, was er mir schenkt. Die natürlichste Reaktion auf das, was Jesus für uns da hat, ist, ihn zu lieben. Der Johannes sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19, lasst uns ihn lieben. Warum? Er hat uns zuerst geliebt. Kunst aber ist es, die erfahrene Liebe nicht zu vergessen. Oder, wenn er es mit einem Vers aus der Offenbarung wollt, aus der Sende schreiben, die erste Liebe nicht zu vergessen und nicht zu verlassen. Das ist Kunst. Dann sehen wir, im Verlauf der Zeit passiert so vieles in unserem Leben, dass wir da, was auf Golgatha passiert ist, oftmals wie vergessen. Man vergisst das wie. Nicht in dem Sinn, dass es uns nichts mehr wert wäre. Sicher nicht. Aber es ist wie, wenn es verblassen würde. Wie wenn es normal würde werden, dass wir vor Gott dürfen stehen. Offen und befreit. Dass wir keine Angst mehr haben müssen vor ewigem Gericht. Dass wir sicher wissen dürfen, der Christus, der versprochen hat, uns eine Wohnung zu bereiten, der hält sein Versprechen. Das wird alles ein bisschen fast normal. Und immer, wenn mir Menschen begegnen, dann merke ich, da ist ein Ringen darum, das nicht zu vergessen, was Christus für uns da hat. Mir wird da jedes Mal so bewusst, in jedem Glaubensgrundkurs, den ich halte, jetzt im MyLife-Kurs wieder, was für ein unerkanntes Vorrecht das da ist. Sich dieser Liebe von Jesus dürfen sicher sein. Und dann packt es mich wie selber wieder, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die noch nichts wissen von dem und manchmal wie blättet vor mir stehen und sagen, wirklich, gibt es wirklich einen Gott, der mich gern hat, so wie ich bin? Wenn ich an Christen in meinem Umfeld denke, die mich geprägt haben, die mir Vorbilder waren oder die mich herausgefordert haben, dann sind das interessanterweise alles zusammen Menschen gewesen, wo ich die Liebe und die Begeisterung für Jesus abgespürt habe. Und denkt mal einen kurzen Moment zurück an die Leute, die euch geprägt haben. Welche Leute haben euch geprägt in eurem Unterwegssein mit Jesus? Ich bin ganz sicher, eine Charaktereigenschaft hat sie ausgezeichnet. Man hat ihnen abgespürt, dass sie Jesus lieb haben. Wenn ich an mein Leben denke, dann sind das Leute gewesen, wo wir im Zusammensein mit ihnen das gemerkt haben, dass ihnen aus jedem Knopfloch gumpet, wenn der Johannes im Johannesevangelium, im 1. Johannesbrief sagt, lasst uns ihn lieben, er hat uns zuerst geliebt, dann haben wir die Menschen da vorgelebt, was das bedeutet. Und ich möchte euch gerne von diesen Leuten erzählen, weil anhand von diesen Leuten spüren wir etwas von dem, was das heisst, Jesus lieben. Und was das auch auslösen kann. Ich denke an Ruth Ambühl. Ruth Ambühl ist mittlerweile 90. Ich habe sie in der FG Rinneck kennengelernt. Schon bevor ich gläubig war, ist mir das Fraueli immer wieder begegnet. Sie ist eine kleine, unscheinbare Frau. Sie war Kindergärtnerin von Beruf. Und wir sind hier als Jugendliche am Bahnhof zu Rinneck rumgehangen, auf unseren Töffli, auf unseren Pubertätshelikopterli, mit langen Haaren und so wilde Halsstarche, mit einer grossen Schnurre. Und die Ruth, die ist hier ungefähr, die war vielleicht 60 hier, auf die hat da überhaupt keinen Eindruck gemacht. Die ist einfach auf uns zugekommen, hat uns angesprochen, hat jedem von uns ein Traktat in die Hand gedrückt und hat gesagt, schaut euch das mal an, ich glaube, das könnte euer Leben verändern. Später dann, als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich das alte, seltsame Fräulein wiedergefunden in der Gemeinde. Und wenn es etwas gibt, was die Ruth einfach nicht hätte können, bis heute nicht kann, mit 90 noch nicht, dann ist es Stillsitzen. Mit einer unglaublichen Begeisterung hat die Menschen von Jesus erzählt und man hat gemerkt, das hat man deren abgespürt. Die ist tief ergriffen von dem Bewusstsein, Jesus hat mich angenommen. Einfach so. Er hat sein Leben gegeben für mich. Sie hat uns als ganze Jugendgruppe auf Bregenz mitgeschleift ins Altersheim, ins Krankenhaus, wo man an der um die Weihnachtszeit um christliche Lieder gesungen hat. Sie hat sich selber ein paar rudimentäre Sätze auf Jugoslawisch und auf Iranisch beigebracht. Im Sinn von vielleicht, hallo, ich bin Ruth, ich möchte dir etwas zu lesen geben, das ist wichtig. Etwa so viel hat sie können sagen, in fast allen Sprachen, wo es auch noch dazu mal Einwanderer gegeben hat, die in die Schweiz gekommen sind. Sie hat immer wieder Menschen zu sich heigen, randständige, jugendliche Menschen, die Seelsorge gebraucht haben, Ausländer. Und die alle haben von dieser Ruth Ambühl gehört, Jesus hat dich lieb. Immer mit glänzenden Augen. Und wenn sie geredet hat, hat man gespürt, sie selber kommt aus dem Staunen über dem, was Jesus für sie da hat, nicht raus. Das ist der erste Mensch, der mich geprägt hat. Übrigens, das erste christliche Buch, das ich in meinem Leben geschenkt bekommen habe, ist von der Ruth, die ersten zwei Bücher sind von der Ruth Ambühl gekommen. Das Buch «Glühende Retterliebe» und das Buch, wie heisst jetzt das, von Charles T. Studd, seine Lebensbiografie. Den Titel weiss ich nicht mehr, aber ich weiss noch, was drin steht. Zwei Bücher, die mich geprägt haben. Ein zweiter Mensch, den ich gelernt habe, was Jesus Liebe bedeutet, ist der Markus Weber. Der Markus ist mit Down-Syndrom geboren worden. Er ist, wie man so schön sagt, behindert, handicapiert, beeinträchtigt. Aber er ist von seinen Eltern und Geschwistern ganz normal wie ein gesundes Kind erzogen worden, gefördert worden. Und der Markus hat Jesus lieb gehabt. Er war auch bei uns in der Gemeinde. Und wenn man in der Gemeinde Lieder gesungen hat, dann war der Markus oft der Erste, der aufgestanden ist. In einer Zeit, wo Aufstehen und Lobpreis in der FGS noch nicht so in war wie heute. Da ist man noch nicht aufgestanden zum Lobpreis. Da ist man nur in den Pfingstgemeinden aufgestanden. Aber der Markus hat das halt nicht gewusst und hat Jesus lieb gehabt. Und so ist er halt einfach aufgestanden im Lobpreis, immer. Und wenn er gesungen hat oder wenn er gebetet hat, dann mit einer grossen, grossen Dankbarkeit für Golgatha. Wenn er einen Bibeltext in der Gemeinde vorgelesen hat, dann immer mit grossem Ernst und Ehrfurcht vor Gottes Wort. Ich mag mich an kein Mal erinnern, wo der behinderte junge Mann nicht seine Bibel mit grösster Sorgfalt aufs Pult gelegt hätte. Und man dann das abgespürt hat, da ist eine Ehrfurcht da vor dem, was das Wort sagt. Jemand drittes, der mich geprägt hat, war Margrit Leambühl. Sie ist fast 95 geworden und hat eine starke Hörbehinderung gehabt. Wenn ihr je ein Bild gesehen habt von so einem kleinen, alten Hutzelweibli, sage ich denen, oder? Margrit hat er gleichen wie einem anderen. Die war klein gewesen, sie hat immer einen Stock dabei gehabt, schneeweisse Haare, meistens total ausgelatschte Schuhe, etwa 3 Nummern zu gross. Und sie hat eben starke Hörbehinderung gehabt. Und wenn wir gesungen haben in der Gemeinde, das Margritli hat man immer rausgehört, weil die hat so falsch gesungen, kreuzfalsch, kreuzfalsch. Wenn wir gesungen haben, das hat, sie hat oft hoch gesungen, ganz hoch. Aber sagt mal, wie kann man jemandem böse sein, der mit Tränen in den Augen und mit Inbrunst und Freude singt, das Blut des Lammes reinigt uns. So jemandem kannst du nicht böse sein. Vom Gust, meinem damaligen Pastor, habe ich gelernt, was Begeisterung für Jesus und sein Reich bedeutet, für Liebe. Bis heute treibt er eine unbrochene Leidenschaft dafür, Menschen für Jesus zu gewinnen und Gemeinde zu bauen. Und dreht ist die Leidenschaft, die der Gust hat, davon, dass er nie vergessen hat, wer er war, bevor er zum Glauben gefunden hat. Ein Scheidungskind auf der Suche nach Identität und Halt, wo abgestürzt ist in die Drogen und in Jesus den hat dürfen kennenlernen, der zu ihm sagt, ich habe dich gern. Du bist mir wichtig. Und schließlich von Paul Timblin, meinem Lehrer am theologischen Seminar, habe ich dürfen staunen darüber lernen, dass Gott sich uns in seinem Wort offenbart und uns zeigt, wer und wie er ist. Und das spürt man an Paul ab. Nach Jahrzehnten noch, wo der Mann die Bibel unterrichtet und nichts anders macht, Jahr ein, Jahr aus, Tag ein, Tag aus, Johannes Evangelium unterrichten und er starb vor uns als Schüler mit einer Begeisterung und sagt, wir lesen das Johannes Evangelium miteinander. Und da kommt zum Ausdruck, wie sehr Jesus uns liebt. Und dann auch er wieder, manchmal im Unterricht hat es ihm fast die Stimme genommen, wenn wir Szenen gelesen haben von der Kreuzigung. All die Menschen sind nicht perfekt. Die sind alle nicht perfekt. Sind alle ihre Ecken, sind alle ihre Kanten, sind alle ihre Fehler. Aber was sie auszeichnet, da ist eine unbrochene Liebe zu Jesus und eine Begeisterung für Golgatha. Und da spürt man diesen Leuten ab. Dass sie Jesus lieb haben, wegen dem, was er für sie da hat. Und ich glaube, von allen Eigenschaften, die ein Christ auszeichnen könnte, ist das die wichtigste. Ist das die wichtigste. Dass man uns die Liebe zu Jesus abgespürt. Dass wir Menschen sind, wo man merkt, da ist einer, der hat Jesus lieb. Der ist sich bewusst, dass er nicht dort wäre, wo er heute ist, wenn es nicht vor 2000 Jahren Golgatha gegeben hat. Jesus lieb haben, für das, wegen dem, was er für uns da hat. Aber die Frage ist, wie äußert sich diese Liebe? Menschen, die Jesus lieb haben Jesus lieb wegen dem, was er für uns gemacht hat, in der Vergangenheit. Aber die Liebe soll sich auswirken, in der Gegenwart. Und in der Gegenwart soll sich die auswirken, in Menschen, die Jesus lieb haben, dass man abgespürt, die haben eine Begeisterung für Gottes Reich. Ihr habt schon gemerkt, im Leben von den Leuten, die ich euch hier aufgezählt habe, die Liebe gründet sich auf das, was er da hat in der Vergangenheit, aber sie äußert sich in der Gegenwart. Menschen, die Jesus lieb haben, haben ein Anliegen dafür, dass er zum Zug darf kommen. Sie investieren sich in Sachen, die Ewigkeitswert haben, statt einfach da zu suchen, weil dieser Welt gross und wichtig ist. Sind Menschen, die Jesus lieb haben, bereit zu verzichten, wenn es dem dient, wo Gott möchte. Sie wollen, dass Gott in ihrem Leben und im Leben von ihren Freunden zum Zug kommt. Dass er seine Absichten, seine Pläne und seine Ziele in ihrem Leben kann verwirklichen. Und das hat handfeste Auswirkungen. Das hat, die Liebe zu Jesus hat Auswirkungen. Das wirkt sich aus auf die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten. Das wirkt sich aus darauf, welche Rolle Geld, Erfolg und Status in unserem Leben haben, dass das nicht das Wichtigste ist, sondern dass Barmherzigkeit, Beziehungen, Liebe, gelebte Liebe, dass das größere Bedeutung hat. Und Gottes Reich, das ist eben nicht einfach irgendwann dann mal der Himmel. Sondern Gottes Reich, das ist Gottes Herrschaft hier und jetzt in dieser Welt, in Menschen. Das ist Gottes Reich. Dass Gott zum Zug kommt in den Menschen und durch Menschen. Liebe zu Jesus soll sich darin ausdrücken, dass wir uns dafür einsetzen, dass Gott seine Herrschaft im Leben von Menschen kann verwirklichen kann. Und darum hat Gottes Reich immer mit Gemeinde zu tun. Und darum hat die Liebe zu Jesus immer mit der Liebe zu der Gemeinde zu tun. Und das kann man nicht trennen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Liebe zu Jesus immer auch äußern muss in der Liebe zur Gemeinde. Und mir ist klar, dass es in jeder Gemeinde Sachen gibt, die sind nicht liebenswert. Die sind jetzt wirklich nicht zum Lieben. Da gibt es Leiter, wo man nicht passen. Da gibt es Pastoren, wo man vielleicht nicht passen. Da gibt es Abläufe, wo du vielleicht gerne anders hättest. Formen, wo du dir anders wünschst. Da ist ganz viel Unvollkommenes da, ganz viel Stückwerk. Aber schaut, Gott hat sich entschieden, sein Reich in dieser Welt zu bauen, durch die Gemeinde. Auch durch unsere Gemeinde. Der Paulus schreibt im Epheserbrief, im 3. Kapitel, folgendes. Und ich bitte euch, dass ihr, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dass ihr die aufschlägt. Kapitel 3 aus dem Epheserbrief. Der Paulus schreibt da folgendes. Paulus schreibt Epheser 3, Vers 2. Lange Zeit war das Geheimnis von Christus den Menschen nicht zu erkennen gegeben. Jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden. Wie sieht das Geheimnis aus? Der Paulus sagt, das Geheimnis besteht darin, dass die Nationen, die Heiden, Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus durch das Evangelium sein sollen, dessen Diener ich geworden bin nach der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Und jetzt kommt Vers 9. Wie sieht das Geheimnis aus? Im Vers 9 sagt der Paulus, jetzt ist das Licht gekommen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott verborgen war, nämlich, dass den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde durch die Gemeinde. Der Welt, der unsichtbaren Welt, will Gott zeigen, wer er ist und wie er ist. Er will der Welt zeigen, wer er ist und wie er ist. Und er macht das nicht durch irgendetwas, sondern er macht das durch die Gemeinde. Durch uns. Die Gemeinde ist Gottes Mittel, seine Herrschaft in dieser Welt aufzurichten. Und ich tue mich darum immer so schwer damit, wenn ich Christen begegne, die von sich sagen, ich liebe Jesus. Und wenn ich dann frage, wo gehst du in die Gemeinde, dann heisst es, ja, mal dort und mal da. Einmal hier und einmal dort. Oder aber jemand, der mir letztens gesagt hat, ich gehe in keine Gemeinde mehr. Aber ich habe Jesus wahnsinnig lieb. Da kommt dann die Mühe über. Ohne mit reingenommen sein in eine Gemeinde, völlig autonom, ohne Korrektur, ohne Ergänzung, da macht man Mühe. Und wenn ich das anspreche, merke ich natürlich, da kommt dann eher schlechter her bei meinem Gegenüber. Wenn ich dann sage, hör mal, das passt nicht zusammen. Jesus lieben, aber Gemeinde nicht. Jemand hätte mal gesagt, zu behaupten, ich liebe Jesus, aber nicht die Gemeinde, das ist, wie wenn wir sagen würden, ich liebe meinen Adoptivvater, aber der Rest der Familie kann mir gestohlen bleiben. Das hat etwas. Liebe zu Jesus äußert sich immer darin, dass uns sein Reich wichtig ist. Und Gott hat sich entschieden, sein Reich auszubreiten durch Gemeinde. Damit zum dritten und letzten. Die Liebe zu Jesus gründet sich in der Vergangenheit in dem, was er für uns da hat, auf Golgatha. Sie äußert sich in der Gegenwart, indem er uns für sein Reich einsetzt. Und drittens, sie hat auch eine zukünftige Komponente. Die Liebe zu Jesus hat eine zukünftige Komponente, nämlich, dass wir ganz bewusst in der Erwartung auf seine Wiederkunft leben. Das hat mit Liebe zu Jesus zu tun. Sein Wiederkommen zu erwarten. Ich mag mich erinnern an eine Diskussion vor etwa 2 Jahren, wo mir ein pensionierter Pastor gesagt hat, es wird viel zu wenig über die Wiederkunft von Jesus predigt. Ich glaube, das hat etwas. Wir denken so selten über das nach, dass Jesus wiederkommt. Vielleicht auch wegen der vielen Diskussionen, die es mitunter über die vielen Fragen rund um Endzeiten gibt. Aber wenn ihr das Neue Testament lest, dann merkt ihr, Christen damals, die einen ganzen Haufen von diesen Diskussionen haben die gar nicht geführt. Wann kommt jetzt Jesus wieder? Kommt er jetzt am Anfang der Trübsal? Kommt er in der Mitte der Trübsal? Kommt er am Schluss der Trübsal? Gibt es eine Entrückung oder gibt es eine Entrückung nicht? Wie lange wird die Trübsalszeit gehen? Wann kommt der Antichrist? Und all diese Fragen. Die ersten Christen haben die nicht gehabt. Für sie war vor allem eins klar, Jesus kommt wieder. Und wenn einer der Christen gefragt hat in der damaligen Zeit, ja, wann kommt Jesus wieder, dann hätte er alle die gleiche Antwort gegeben. Jederzeit. Jederzeit. Er kann jederzeit wiederkommen. Und darum will ich jeden Tag so leben, dann noch kann wiederkommen. In der Theologie nennt man die Haltung Imminenz. Unmittelbarkeit. Das Wiederkommen von Jesus kann für seine Leute jederzeit passieren. Ich habe nicht vor, euch jetzt eine ausführliche Darstellung der Ereignisse rund um die Endzeit zu geben. Für diese lange Zeit nicht. Eine Predigt ist sicher auch der falsche Rahmen für das. Aber eins ist klar, die ersten Christen haben in einer ausgesprochenen Erwartungshaltung gelebt. In einer Erwartungshaltung, dass Jesus wiederkommt. Und zwar jederzeit, ohne Vorankündigung. Und darum war ihnen so wichtig, dass sie so leben, dass sie jederzeit Gott, wenn er wiederkommt, in die Augen schauen können. Johannes sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 28. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 28. Sagt Johannes, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart wird, wenn er wiederkommt, damit wir Freimütigkeit haben bei seiner Ankunft und nicht beschämt werden. Der Text ist im Griechischen fast ein kleines Wortspiel. Das Wort, das Johannes verwendet für Freimütigkeit, das ist das griechische Wort Parisia. Und das Wort für Wiederkunft ist das griechische Wort Parousia. Das klingt fast gleich. Johannes sagt, wir sollen ausgerichtet auf Jesus leben, damit, wenn er parousiert, damit wir dann parisieren können. Damit, wenn er wiederkommt, wir mit Freimütigkeit ihm in die Augen schauen können. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja, was hat das mit Liebe zu tun? Liebe zu Jesus hat mit der Erwartung zu tun, dass er wiederkommt. Mit einer Sehnsucht. Mit einer Sehnsucht, dass er, der für mich gezahlt hat, auf die Welt kommt und endlich das verwirklicht, was er verspricht. Dass er wiederkommt und die Erde, die Schöpfung, all das neu macht, so wie er es versprochen hat. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Der Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 8. Mir liegt der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Lohn geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Wiederkunft liebgewonnen haben. Schaut, wenn meine Frau mal weg ist, ich muss so sagen, wenn meine Frau mal weggeht, die ersten 3 Tage sind wunderschön, wo sie weg ist. ihr dürft ihr auch verraten, sie weiss das. Die ersten 3 Tage sind auch schön. Endlich mal machen, was ich will. Keine Frau im Haus, kannst Kaffeetassen stehen lassen, kannst einfach alles, was du sonst nicht sollst, wenn du keinen Krieg willst. Oder kannst mal alles machen, was du willst. Die ersten 3 Tage sind wunderschön. Und ab dem 4. Tag ist es elend. Langweilig und still. Und alles, was vorher so kostbar und köstlich und schön gewirkt hat, mal leise, ist plötzlich mühsam. Und auf jeden Fall, so ab Tag 4 fange ich mich an zu freuen, dass sie irgendwann dann wieder zurückkommt. Und wenn ich weiss, dass sie zurückkommt, dann gebe ich mir in der Regel ends Mühe. Selbst auf Gefahr hin, dass ich jetzt da etwas sage, wo eure übrigen Männer vielleicht in Bedrängnis bringt, wenn eure Frauen dann jeweils weg sein sollten, sage ich es gleich. Also, bevor meine Frau zurückkommt, gehe ich meistens die ganze Wohnung nochmal durch und sauge. Ich räume schmutzig Geschirr in den Geschirrspüler. Oder aber, wenn er gerade fertig gelaufen ist, räume ich den Geschirrspüler noch aus. Manchmal mache ich sogar noch die Wäsche. Und ganz manchmal, das ist eigentlich selten, ganz manchmal stelle ich sogar das Bügelbrett auf und bügle. Ich kann bügeln. Ich kann auch Hemper bügeln. Es geht einfach lang, aber ich kann. Ich schaue auch, dass ich selber einigermaßen gepflegt daherkomme. Ich will ja meiner Frau nicht als bärtiger Waldschrat begegnen, wenn sie dort zurückkommt. Warum? Warum? Weil ich meine Frau liebe. Weil ich meine Frau gern habe. Und weil ich ihre will zum Ausdruck bringen, Schatz, ich freue mich, dass du wieder daheim bist. Und auch wenn sie nicht da ist, probiere ich die Sachen daheim so zu machen, wie sie es gern hat. In der Erwartung aufs Kommen von dem zu leben, nach dem man sich sehnt, das ist nichts anderes als Liebe. Und mit Jesus ist es genau gleich. Will ich Jesus lieben? Will ich mich auf sein Wiederkommen freuen? Und ich weiss nicht, wann das sein wird. Ich weiss es nicht. Aber ich weiss, dass Jesus wiederkommt. Darum möchte ich so leben, dass er, wenn er dann wiederkommt, mich findet als einen, der durch sein Leben für ihn seine Liebe zu ihm unter Beweis stellt. Der Petrus sagt im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, wir erwarten nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Gerechtigkeit drin wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Mit anderen Worten, setzt alles daran, dass er euch findet als Söttig, wo ausgerichtet auf sein Wiederkommen lebt, wo sich freut auf die neue Welt, wo Gott drin regieren wird. Was sind die wichtigsten Charaktereigenschaften von einem Christ? Was sollte uns ausmachen? Oder als was für Menschen sollten wir charakterisiert werden können? Was ist wichtig, damit wir als Christen glaubwürdig sind, damit wir mit Vollmacht unseren Dienst tun können in dieser Welt? Ich glaube, es sind die 3. Liebe zu Jesus, Liebe zu den Menschen und eine gesunde Demut, eine gesunde Portion Demut. Und wenn wir heute Morgen über die Liebe zu Jesus nachdenken, dann ist die Frage, ob wir uns die Liebe abgespürt. Liebe, die sich erstens in dem gründet, was Jesus für uns da hat. Leute, er hat sein Leben für uns gegeben. Wirklich und wahrhaftig. Damit wir als Erlöste leben können. Einfach so. Und wenn das stimmt, wenn das wirklich stimmt, dass vor 2000 Jahren ein in den Tod gegangen ist aus Liebe zu mir, dann will ich den wieder lieben. Dann will ich den wieder lieben. Den kann ich nicht anders, als den wieder zu lieben. Die Liebe äußert sich darin, dass wir uns für sein Reich investieren. Dass wir ringen darum, gemein zu lieben. Und alles dafür einsetzen, dass Gottes Herrschaft in unserem Leben und im Leben der Menschen in unserem Umfeld zum Zug kommt. Und drittens, die Liebe, die soll in meinem Leben dazu führen, dass ich seine Wiederkunft erwarte. Dass ich mit Sehnsucht auf sein Kommen warte und ausgerichtet bin und auf das Kommen hin mein Leben gestalte. Indem ich ihm treu bin, mich an sein Wort halte, und in Hingabe an ihn leben, obwohl er weg ist, obwohl er jetzt nicht da ist. Im Papier vom Bund FEG, den ich am Anfang erwähnt habe, ist gefragt worden nach den drei wichtigsten Eigenschaften von einem Pastor. Wir haben heute Morgen über die drei wichtigsten Eigenschaften von einem Christen nachgedacht. Was ist das Wichtigste? Lass mich schliessen mit dem, was Jesus selber sagt. Wenn er gefragt wird, Jesus, was ist denn das Wichtigste? Gibt er folgende Antwort. Er sagt, das Wichtigste ist, dass du den Herr, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und dass dazu auch gehört, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Da schauen wir uns nächsten Sonntag dann an, was das heisst, Menschen lieben. Amen. Ich lade euch ein, dass wir mit dem Singteam zusammen ein Lied singen jetzt, wo die Dankbarkeit Gott gegenüber, wo wir im ersten Punkt angeschaut haben, zum Ausdruck kommt. Das ist ein älteres Lied, ist eins aus dem roten Liederbüchli. Das Lied 324 im roten Liederbüchli ist, glaube ich, wir singen jetzt ab Folie heute Morgen. Ich will dir danken, Herr, unter allen Erdenvölkern. Ich glaube, wenn es ein Volk gibt, wo Gott anbeten soll und ihm danken soll, dann sind es wir, dann ist es Gemeinde. Ich bitte euch, dass wir aufstehen zu dem Lied.